Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Extrablatt, Extrablatt, Blome. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung unseres kleinen Podcasts aus Anlass der Wahl in Frankreich. Sind Sie auch so erleichtert und glücklich wie ich?
Je suis très soulagé. Reimt sich sogar. Ja, ich bin erleichtert und das nehme an, Sie meinen das zynisch und spöttisch, aber ich bin, lieber Kollege Augstein, echt erleichtert. Mir ist sehr bewusst, dass das womöglich nur ein Aufschub ist von deinem großen Hammer, der dann doch noch einschlägt und dass das Linksbündnis, das da gewonnen hat, zumindest als Erstplatzierter reingekommen ist, in Teilen linksextrem bis linksradikal ist und sich gar nichts gibt mit der Le Pen-Partei. Aber trotzdem, die Vorstellung, Le Pen macht eine absolute Mehrheit, da hätte es mich umgebracht.
Ich weiß nicht, gut, Sie kennen mich, Sie durchschauen mich, Sie schauen in die tiefsten Abgründe meines Herzens hinein, das merke ich schon. Denn tatsächlich, einerseits freue ich mich, aber andererseits denke ich, ist Demokratie und Wahlen, also bedeutet das jetzt bei uns nur noch Abwehr von Rechtsextremismus, ist sozusagen die gesamte Sinnhaftigkeit von Demokratie zusammengeschnurrt auf die eine einzige Aufgabe, den einen einzigen Inhalt, das Letzte, was noch übrig bleibt, Hauptsache die Rechtsextremen kommen nicht an die Regierung. Ich meine, das ist echt so eine traurige und armselige Veranstaltung. Also das jetzt nur mal so vorweg, wenn ich mir die Gesamtwetterlage angucke, weil letztlich haben wir das gleiche Problem dann ja auch in Thüringen und Brandenburg
bleiben
und auch
Sie
im
mal.
Osten.
Ja, aber bleiben wir mal in Frankreich, denn die Frage ist ja richtig. Ja. Ich glaube, da verändert sich was. Es ist eben mehr und komplizierter als nur alle gegen einen, wenn man so will. So möchten das die Rechtsextremen geframed sehen, also erzählt sehen, das ist ihr Narrativ, alle verbünden sich gegen uns, das ist doch undemokratisch. Nee, in Frankreich passiert, glaube ich, etwas anderes und das ist neu und führt weiter und führt quasi aus diesem Gefängnis dieser Betrachtung heraus. Da haben sich in der Tat ganz viele Gruppen darauf einigen können, dass sie Le Pen verhindern wollen. Und dann haben sie taktisch sich entsprechend verhalten, ihre Kandidaten zum Teil zurückgezogen, gegenseitig sich zur Stimmabgabe aufgefordert. Dann war jetzt diese Wahl. Und jetzt hinter dieser Wahl, hinter der erfolgreichen Abwehr, zeitlich, nach der erfolgreichen Abwehr der Rechtsextremen, fächert sich das wieder auf. Das heißt, die demokratische Vielfalt ist für einen Moment fokussiert auf die Abwehr und danach fächert sie sich wieder auf wie vorher.
Hübsche
Formulierung. Finde ich das eine ganz gute Entwicklung.
Ja, also vielleicht sollten wir unser Thema ein bisschen strukturieren, keine Ahnung, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich finde das hübsch, was Sie da gerade sagen. Fächert sich wieder auf, ist natürlich ein schöner Euphemismus für, da haben sich halt Leute zusammengefunden, die im Prinzip nicht zusammengehören, nur mit dem einzigen Sinn und Zweck, eben die Rechten abzuwehren. Und wenn das passiert ist, dann ist jeder wieder bei sich und dann merkt man wieder, wie wenig man sich versteht. Deshalb sage ich ja, wenn das die Zukunft
wird. Aber das stimmt nicht. Nee, Augstein, jetzt lassen Sie es doch bei den Fakten bleiben.
Fakten?
Das Bündnis, das Zweckbündnis, das die Le Pen verhindert hat, hat so viele Stimmen, dass nicht jeder aus diesem Zweckbündnis sich hinterher in einer Regierungsmehrheit wiederfinden muss. Sie können auf Herrn Mélenchon und seine ungefähr 75 Mandate der unbeugsamen Franzosen, Asterix und Obelix lassen grüßen, verzichten, um eine Mehrheit zu bilden, die wir in Deutschland als Mitte-Links-Regierung bezeichnen würden. Aber ohne die Extreme. Das geht. Obwohl vorher Mélenchon Teil des großen Blockes zur Abwehr von Le Pen war.
Blome, Sie sind echt ein Politträumer. Wenn Sie sich mal jetzt diese Zahlen angucken, dann sehen Sie, Sie haben irgendwie noch minus eins und dann gehe ich noch in den Keller und hole noch einen Sozialisten-Opa und Hollande aus dem Sack und ich weiß nicht was, dann kommen die vielleicht rechnerisch hin. Die Wahrheit ist, dass die politischen Verhältnisse in Frankreich jetzt total instabil sind. Die haben mal dieses Mehrheitswahlrecht da eingeführt unter de Gaulles Zeiten, weil sie dachten, dass ihnen das die Extreme vom Leib hält und die Instabilität vom Leib hält. In Wahrheit haben die Franzosen beides jetzt bekommen, was übrigens zeigt, dass politische Klima und Kultur und Realität eben keine Frage von Wahlverhältnissen, Wahlrecht ist, sondern von der gesellschaftlichen Realität im Land. Und Entschuldigung, ganz kurz, ich finde es toll, dass die Linken es geschafft haben. Ich meine, das ist echt eine Sache, das muss man sich, es ist ein anderes Land, deshalb kriegen wir es hier nicht so mit, aber es ist natürlich für die politische Kultur Europas ein riesen Fortschritt, eine unfassbare Errungenschaft, dass die es geschafft haben, die Linken in Frankreich in ganz, ganz kurzer Zeit sich zusammenzutun gegen rechts. Das finde ich echt eine große Leistung. Ich weiß, dass man in Deutschland Herrn Mélenchon für einen deutschen Hasser hält, für einen Antisemiten, für einen Israel-Hasser und für einen Vollwahnsinnigen und ihn sozusagen wirklich diskreditiert von vorne bis hinten, so wie man das in England mit Corbyn gemacht hat. Ich erinnere daran nur, so schlimm ist der Mann natürlich in Wahrheit nicht. Und ich kann denen nur wünschen, dass sie es schaffen.
Ich glaube, die Verhältnisse sind natürlich kompliziert und ungewohnt. Ich glaube, das ist das bessere Wort dafür. Das sind die Franzosen nicht gewohnt, die tatsächlich immer Clear-Cut-Majorities bekommen haben durch ihr System. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt haben sie drei ungefähr gleich große Blöcke, die aber gar nicht parteimäßig fest ineinander gefügt sind, sondern aus zum Teil mehreren Parteien oder auch nur Bewegungen und Einzelpersonen bestehen. Und daraus muss man sich jetzt eine Mehrheit schnitzen. Wahrscheinlich wird es eine wechselnde Mehrheit werden. Auch nicht das Allerschlimmste. Es ist aber sicherlich für eine gewisse Zeit eher erstmal ein Putt, bis man sich mit dieser neuen Konstruktion, mit der neuen Lage zurechtgefunden hat. Finde ich aber nicht schlimm. Viel spannender wird doch auf sich die Frage sein, ob damit dieses Momentum der Rechtsextremen, der Rechtsnationalen oder wie sie Le Pen jetzt immer nennen wollen, nur gebremst ist. So sagt es Frau Le Pen, die Flut steigt weiter und das ist jetzt einfach nur vertagt, unser Sieg. Oder ob dieses Momentum jetzt gebrochen ist. Und das glaube ich ehrlich gesagt. Ich glaube, der Tag, der Wahltag und dieser überraschende Ausgang hat Le Pen und ihrem Lager einmal das Rückgrat schwerstens angeknackst, wenn nicht gebrochen.
Das hängt jetzt sehr stark davon ab. Und deshalb interessiert uns die Frage natürlich auch für Deutschland. Sie interessiert uns für ganz Europa. Sie interessiert uns für Amerika. Das hängt alles sehr stark davon ab, wie sie das Wachstum dieser rechtspopulistischen Bewegungen, ehrlich gesagt global, möchte ich fast sagen, ja, also quasi von Israel bis Amerika und alles, was dazwischen ist, wie sie das überhaupt erklären. Wenn sie sagen, da liegt eine Krise dieser liberalen Demokratie zugrunde, die tief im Inneren sozusagen dieses Systems ist, weil da Unglaubwürdigkeiten aufbrechen, innere Widersprüche aufbrechen. Wenn sie glauben, es hängt mit dem internationalen, mit der Globalisierung zusammen und der Ungerechtigkeit, die daraus entsteht und irren Unwuchten, was Einkommens- und Vermögensverteilung angeht und so weiter und so weiter. Also wenn sie, so wie ich zum Beispiel, der Meinung sind, das hat strukturelle Gründe, dann ändert das einfach gerade mal gar nichts, weil dann ist es sozusagen ein großer historischer Trend, der weitergehen wird. Das wäre übrigens meine Antwort darauf. Ich weiß nicht genau, wie Sie erklären würden, warum es diesen Aufstieg der Rechten erst gab und mit welcher Begründung der plötzlich beendet sein soll. Also das müssten Sie dann nochmal begründen.
Ich sehe zwei Gründe für den Aufstieg der Rechten, wenn man das so pauschal sagen kann. Zum einen hat es was mit Migration zu tun, weil das letztlich die Chiffre beziehungsweise das Spielfeld für alle Fragen von Identität, wer sind wir, wie viel Fremdheit wollen wir zulassen, wer sind wir als Volk, als Nation, als Staat, als Bürger. Also das Thema Migration, wenn das dem Staat, von wem auch immer gerade regiert wird, außer Kontrolle zu geraten scheint, ist das ein Trigger, ein Treiber für die Rechtsextremen. Insbesondere in Deutschland ist das 1:1 der Fall und in Frankreich auf eine Art auch. Und zweitens, wenn die Rechtsextremen es schaffen, sich zu verbürgerlichen, dann haben sie eine Chance, wirklich bis in die allerhöchsten Ämter zu kommen. Zum Beispiel in Italien. Das war sicherlich eine postfaschistische, was immer das ganz genau sein soll, Partei von Frau Meloni. Die ist aber so nachhaltig in die Mitte gezogen, dahin, wo sie, wenn man so will, wo große Teile ihrer Wählerschaft ja in Wahrheit auch herstammen, nämlich aus den bürgerlichen rechts der Mitte Parteien, die zerstört worden sind in Italien und die sie quasi eingesammelt hat. Wenn ihnen das gelingt, dann haben sie ein Momentum als rechtsextreme, vormals rechtsextreme Partei bis in die höchsten Ämter.
Und ja, das merken sie nicht.
Ist bei, in Frankreich, um den Satz zu Ende zu machen, in Frankreich, glaube ich, ist das erkannt, dass das Migrationsthema zentral ist. Insofern ist das Alleinstellungsmerkmal Le Pens nicht mehr da. Und zweitens nimmt man ja eben offenkundig in Frankreich, in diesem republikanischen Frankreich, nicht ab, dass sie sich verbürgerlicht.
Na gut, was heißt, man nimmt ihr nicht ab, dass man sie verbürgerlicht? In dem im französischen Parlament werden die 142 Sitze haben von 577. Das ist schon ganz okayes Ergebnis, würde ich sagen. Und
klar, aber wir haben ja davon geredet, dass sie bis an die Mehrheit kommen könne. Und sie hat im Vergleich zur letzten Parlamentswahl natürlich rasant hinzugewonnen. Also sie ist, kann sich auch als Wahlgewinnerin sehen, natürlich absolut. Ja. Wir waren nur jetzt von der Frage ausgegangen, ist der Durchmarsch gebremst oder aufgehalten, gestoppt?
Das Interessante ist doch, Sie haben doch gesagt, Meloni hat sich sozusagen in die Mitte bewegt, sich verbürgerlicht. Le Pen, es ist immerhin gelungen, das Antisemitismus-Thema, was in Frankreich ja eine viel größere Rolle noch spielt, also politisch, also in Deutschland spielt es eine große Rolle emotional und historisch und so, aber politisch spielt es in Deutschland in Wahrheit keine große Rolle. In Frankreich ist das ganz anders. Das machen wir uns nicht so klar, dass das Verhältnis zu Israel, das Verhältnis zu dem Angriffen des 7. Oktober, die Einschätzung der Hamas in Frankreich sozusagen innenpolitisch ein relevantes Thema ist. Das ist wichtig. So. Und da hat Le Pen es geschafft, sich sozusagen auf die in Anführungsstrichen gute Seite zu ziehen, indem sie einfach sich quasi auf Netanyahus Seite gestellt hat und die Hamas als Terrororganisation verurteilt und so tut, als sei sie gegen jede Form von Antisemitismus, während sich die Linke einfach aus so einem antiimperialistischen Impuls heraus und so einem antizionistischen Impuls heraus da deutlich schwerer getan hat. Das ist ja ganz interessant. Das heißt, in diesem für Frankreich wirklich wichtigen Thema hat sich Le Pen in die Mitte bewegt, hätte man vorher auch nicht gedacht.
Gut, ihr Vater war krachender Antisemit. Davon hat sie sich gelöst und sich ja letztlich auch ihren Vater die Tür gewiesen dann eines Tages und die Partei alleine übernommen, um auf diesem Weg der Verbürgerlichung voranzuschreiten. Und trotzdem mag sein, dass Sie recht haben mit dem Unterkapitel in Anführungsstrichen Antisemitismus. Und trotzdem sind mehr als zwei Drittel der Leute immer noch gegen diese rechtsextreme oder rechtsnationale Partei. Und mir scheint, das ist stabil. Mir scheint, das würde jetzt bei jeder nächsten Wahl genauso wieder kommen oder gar die Le Penisten, das Le Pen-Lager noch weiter schrumpfen. Ich glaube nicht, dass die Frau noch irgendeine Aussicht hat, Staatspräsidentin
zu werden. Aber warte mal ganz kurz.
Diese Front wird immer halten. Ja.
Aber mir ging es eigentlich um was anderes. Mir ging es darum, wir haben uns jetzt so daran gewöhnt zu sagen, die Rechten sind die Bösen und die haben was gegen Juden und gegen Ausländer und gegen Europa und die Linken, wenn sie nicht ganz, ganz links sind, sind irgendwie besser und die Sozialdemokraten und die Konservativen sind die allerbesten und so. Wir haben so bestimmtes Raster, so ein politisches Raster mit bestimmten Begriffen und Vorstellungen und verknüpfen die mit so Inhalten. A priori sind wir der Meinung, auf wen wir mit diesem Label belegen, damit meinen wir diese und jene politischen Inhalte. Die Wahrheit ist aber doch, dass das alles nicht mehr stimmt. Es ist doch alles inzwischen Unsinn. Wir tun uns doch in diesen ganzen Unterhaltungen und Debatten so wahnsinnig schwer, weil wir mit alten Werkzeugen versuchen, neue Gegenstände anzufassen und greifen deshalb dauernd ins Leere. Ich meine, was bedeutet denn sozusagen noch links, wenn die genauso gegen Migration sind wie die Rechten? Oder was bedeutet eigentlich Mitte, wenn alle irgendwie Europa total kritisch sehen, weil sie ursprünglich mal eine andere Vorstellung von Europa hatten oder finden, dass Europa sich in die falsche Richtung entwickelt? Ich finde, dass das Reden über Politik, Parteien, Programme und Ergebnisse deutlich schwieriger geworden ist, als es früher war, weil alle Leute immer zu aneinander vorbeireden.
Sie meinen, weil Sie Schwierigkeiten haben, das zu verstehen? Ist es schwieriger geworden?
Nein, Blume, jetzt machen
Oder
Sie mal
das mit Ihrer.
Das ist jetzt echt. Sie Spaßvogel, tun Sie doch nicht so. Hören Sie doch auf.
Finde,
Sie wissen doch ganz genau.
Ich steig ein. Ich bin dabei. Ich bin bei Ihnen. Ich finde.
Sagt man in Hamburg. Dösbaddel.
Ich finde, dass das Abtragen auf der Skala von links bis rechts nicht mehr ganz so simpel ist wie vor 50 Jahren, kann schon sein. Dass es aber in Frankreich, gerade in dieser Wahl, doch noch einmal wirklich exemplarisch wieder so war, dass man sagt, oh, das verstehe ich jetzt. Also das ist jetzt links und das ist jetzt rechts. Die wollen die Renten, das Renteneintrittsalter nicht nach oben schieben, wie das Herr Macron gerade gemacht hat als Staatspräsident, sondern die möchten es runterziehen auf 60 Jahre. Die möchten, ich weiß nicht, was alles machen.
Das will doch Le Pen auch.
Und all die Dinge. Und das, Moment, legitime Wünsche. Ich glaube, sie sind allesamt so realistisch, wie dass der Mars auf den Mond prallt. aber legitime politische Wünsche, sehr links, und auf der anderen Seite eben ein sehr rechter Kanon von innerer Sicherheit, mehr Polizei, Knüppel drauf, und dann natürlich auch einer klassischen Zweiklassenbetrachtung von Menschen, die in Frankreich langjährig, die geboren sind, die vielleicht fünf Vorfahren haben in Frankreich, und den anderen Zugewanderten mit Migrationshintergrund, deren bürgerliche Rechte und deren sozialen Rechte eingeschränkt werden sollte, wenn denn Frau Le Pen durchregieren könnte. Und das macht es dann schon einen echten Unterschied zwischen links und rechts, den verstehe selbst ich.
Ja, links, rechts, und was mit der Mitte, Blome? Ich meine, Macron war angetreten als Verkörperung der Mitte und des Maßes und der irgendwie so gemäßigt neoliberalen Vernunft. Und irgendwie hat er das Ding vor die Wand gefahren. Und nach allen Sachen, die ich gelesen habe, liegt es an seinem überbordenden Ego. Vielleicht wird man in dem Alter nicht französischer Präsident ohne überbordendes Ego. Nehme ich mal an, dass das so ist. Aber es ist schon auch fast tragisch, dass dann Leuten das am Schluss zum Verhängnis wird. Er ist halt über sich selber gestolpert und hat dabei seine ganze politische Bewegung zerstört und die französische Mitte auch gleich mit in den Abgrund gerissen. Das ist auch schon ein irres Spektakel.
Das, lieber Kollege Augstein, ist die entscheidende Frage. Er ist angetreten, den Rechts-Links-Gegensatz im demokratischen Spektrum, also abzüglich der Extreme, zu vereinen, zu überwölben und zu sagen, ich mache mal ein bisschen links der Mitte und mal rechts der Mitte Politik. Und das ist dann eine Bewegung, und dann brauche ich diese ganzen alten Parteien von Sozialdemokraten bis Christdemokraten bis Liberale, die brauche ich alle gar nicht mehr. Das ist ihm geglückt, für einen Moment zumindest. Also er hat diese Binnenpluralität in der politischen Mitte, Left of Center, Right of Center, monopolisiert in seinem eigenen einzelnen Laden, in seiner Bewegung, darum hat er sie auch so genannt. Und das ist jetzt gescheitert, das ist ans Ende gekommen. Die Frage ist, hat er seine Bewegung geschreddert oder hat er seine Bewegung und die Mitte geschreddert? Und ich glaube, er hat nur die Bewegung geschreddert. Das Vehikel ist kaputt, die Mitte ist noch da.
Wer ist denn in Frankreich jetzt Ihrer Meinung nach die Mitte?
Die Grünen.
Die Grünen, das ist süß.
Moment.
Die Grünen haben 33 Sitzchen. Das ist eine sympathische Frau, die das macht. Und ich glaube dir auch alles, was sie sagt. Aber
Augstein, Sie können Randgruppe. Die Kürze einer Aufzählung nicht beklagen, wenn Sie die Aufzählung nach dem ersten Posten unterbrechen.
Gerne weitermachen, Blume.
Verstehen Sie das?
Weitermachen.
Ja, also die Grünen, die Sozialdemokraten, Big Revival, das ist Grand Comeback der Sozialdemokraten, also der sogenannten Parti Socialiste. Natürlich gibt es das Macron-Lager, die Partei, die Bewegung gibt es ja noch. Sie hat übrigens viel besser abgeschnitten, als man befürchtet hat. Sie hat drastisch verloren, aber immer noch besser abgeschnitten als gedacht. Also diese Parteien der Mitte, die Bayrou-Leute, sind alle noch da und sind immerhin ein starker Block in der Mitte zwischen zwei ins Extrem gehenden Links- und Rechtsparteien. Ein, wenn man so will, auf den ersten Blick in Blocklager aufgeteiltes, überschaubares Bild.
Gut, was ich toll finde an dieser Wahl, ist die Wahlbeteiligung. Ich finde es irre, dass es den Franzosen wichtig ist, was da passiert. Ich meine, das finde ich wirklich echt bemerkenswert. Sie haben die höchste Wahlbeteiligung seit 1981, also seit ganz, ganz langer Zeit, weil die Leute irgendwie begriffen haben, dass da...
Das war Mitterrand. Das war das erste Mal, dass jemand Linkes dran kam, und dann ging die Post erst richtig ab.
Genau. Und die Leute haben begriffen, dass es da echt um was ging und haben sich dafür engagiert. Weil das ist irgendwie ein schönes... also letztlich war das irgendwie auch ein schöner Wahlgang.
Ja, und vor allen Dingen müsste man möglicherweise nochmal über all die Kritik, die sich über den Macron ergossen hat, nachdenken. Der Zocker, er hat Frankreich in die Luft gejagt, er hat den Rechtsextremen Tür und Tor geöffnet und den Weg in den Élysée geebnet und so weiter. Vielleicht hatte der den besseren Blick auf sein eigenes Land und hat gesehen, dass sich dieses System zunächst einmal jetzt in diese Dreier-Block-Patt-Situation retten muss.
Ich bin Ihrer Meinung. Ich sehe das auch so.
Und darum hat er vielleicht hat er, wie soll man sagen, wird er im Rückblick der Historiker gar nicht so schlecht für diese Entscheidung dastehen.
Ich sehe das genauso wie Sie und bin Ihnen dankbar, dass Sie das jetzt hier nochmal betonen. Denn ich war kurz davor, es zu vergessen.
Ein grand merci.
Nein, jetzt mal Spaß. Das ist wirklich wichtig, denn wenn Sie die Berichterstattung vorher gelesen haben, alle Kommentare sagen, er ist ein Hasardeur, er kann es irgendwie und so. Und das stimmt natürlich nicht. Also insofern war das natürlich schon richtig, dass er die Franzosen nach dieser Europawahl an die Wahlurnen gerufen hat. Das schon. Das Ergebnis ist halt nicht so, wie er sich das gedacht hat. Und ich bleibe dabei, hat seine Bewegung kaputt gemacht und so. Also für ihn selber und für seine Partei ist es eine Katastrophe, denn er ist jetzt trotzdem eine Lame Duck, so oder so. Also er hat sich da auch geopfert.
Denn der Präsident ist umso stärker, je schwächer das Parlament ist, und dieses Parlament ist schwach.
Ja gut, das wird man dann sehen, wie die regieren und was dann passiert. Also egal. Die Frage, die mich aber interessiert, ist, was lernt denn Frau Weidel von der AfD aus diesem Ergebnis? Ich halte ja Frau Weidel für die wichtigste deutsche Politikerin und mich würde interessieren, welche Lehren sie zieht aus dem französischen Vorbild.
Ich glaube, es wird ihr schwer werden, denn sie wäre ja wahrscheinlich eine Vertreterin, die eiskalt, zynisch, taktisch bereit wäre, den Weg der AfD derzeit immer weiter nach rechts außen zu beenden und zurückzuschwenken, in die Richtung zumindest der politischen Mitte. Das würde ich ihr taktisch zutrauen. Anderen Leuten würde ich das ideologisch nicht zutrauen, wie Herrn Höcke, oder intellektuell nicht zutrauen, wie Herrn Schropalla, der keinen Hammer richtig rumhalten könnte. Und aus Frau Weidels Sicht lautet ja jetzt die Botschaft, es hat Frau Le Pen nicht wirklich etwas genutzt. Der anti-extremen, rechtsextreme Reflex in Frankreich hat immer noch ziemlich gut funktioniert. Obwohl sich, hatten wir ja eben schon drüber gesprochen, Frau Le Pen so verbürgerlicht hat. Also die Argumentation, wir müssen, um an die Macht zu gelangen, wie in Italien, so werden wie Frau Meloni oder Frau Le Pen, nämlich in die Mitte ziehen. Dieses Argument hat jetzt ganz stark an Bedeutung und an Stärke verloren aus Sicht von Frau Weidel.
Glauben Sie das? Aber man könnte es auch anders sagen. Man könnte auch sagen, Le Pen hat sich nicht genug melonisiert. Also die Melonisierung war eben nicht stark genug. Das könnte man natürlich schon sagen. Denn das, was Le Pens Premierministerkandidat da so von sich gegeben hat, an Ausländer- und europafeindlichem Ekelhaftigkeiten und Widerlichkeiten, das ist schon teilweise auf Höcke-Niveau und ist überhaupt nicht irgendwie mittig. Als ich vorhin gesagt habe, Le Pen ist in die Mitte gegangen, da meinte ich ausschließlich das Thema Israel, was jetzt bei dem jetzigen israelischen Premierminister Netanyahu auch überhaupt gar kein Problem ist, denn der ist einfach ganz genauso rechts wie Le Pen und wie Orban. Deshalb verstehen die sich ja auch alle so gut. Antisemitismus hin oder her spielt gar keine Rolle in dem Fall. Da ging es nur um das Thema. Und das ist, wie gesagt, in Frankreich ein wichtigeres Thema als bei uns. In allen anderen gesellschaftspolitischen Fragen ist Le Pen natürlich gar nicht in die Mitte gegangen und viel schroffer und härter als Meloni. Eigentlich ist Meloni die cleverere Politikerin.
Ja, sie hat einige Punkte mit Blick auf Europa eindeutig verbürgerlicht. Also keinen französischen Austritt mehr, keinen französischen Austritt aus dem Euro und eine ganze Reihe anderer Punkte, die sie einfach stark programmatisch zurückgenommen hat. Und das hat die AfD noch nicht getan. Jetzt, und das meine ich ja nur holzschnittartig, das Narrativ, guck mal, die Le Pen-Partei haben bestimmte heikle, im Bürgertum schwierig zu vermittelnde Punkte zurückgenommen, reduziert, und das hat ihnen jetzt die Macht gebracht oder den Weg dorthin. Dieses Argument kann Frau Weidel im Moment nicht mehr ziehen, weil in Frankreich das halt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Insofern glaube ich, dass das Beispiel Frankreich, die Ergebnisse Frankreich, eher dazu führen werden, dass die bei der AfD, à la Höcke und Schopalla, den Kinnriemen noch ein bisschen härter anziehen und sagen, so, jetzt erst recht, volle Kante, wir machen keine Abstriche, keine Kompromisse, wir ziehen das jetzt einfach durch. Aber jetzt mal den Ball lang die Linie runter zurückgespielt, was lernt denn Sarah Wagenknecht von dem Abschneiden dieses Linksbündnisses mit besonderem Blick natürlich auf La France Insoumise, die unbeugsamen Franzosen von Herrn Mélenchon, diesem, hatten wir eben schon mal ganz am Anfang, echten Antisemiten und so weiter und so fort, Antieuropäer, Antideutschen.
Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er ein Antisemit ist, der ist ein Antizionist und das ist ganz was anderes, aber das Thema können wir dann nochmal bei Knistern im Kandis im Winter beim Kamin besprechen. Ich glaube, es ist schwer, das miteinander zu vergleichen. Deshalb heißt das Ding ja auch in Frankreich La France Insoumise, also das unbeugsame Frankreich. Und in Deutschland heißt es eben Bündnis Sarah Wagenknecht. Es ist halt dann am Ende des Tages doch eine andere politische Kultur. Wenn Sarah Wagenknecht irgendwas lernen kann aus der Geschichte, dann wäre es tatsächlich Kompromissfähigkeit. Denn Mélenchon, den man hierzulande für einen, ich weiß auch nicht, Israel hassenden, Beton-Stalinisten hält, was er nicht ist, war so geschmeidig und kompromissfähig und politikfähig, in dieses Bündnis überhaupt einzutreten. Und ob Sarah Wagenknecht das kann und ist, das weiß ich nicht. Sie ist halt doch schon echt eine schwere Narzisstin.
Ich glaube, eine Lehre, die sie ziehen müsste, ist, sich wirklich radikal gegen die AfD abzugrenzen. Und das tut sie bislang nicht, insbesondere mit Blick auf die drei ostdeutschen Landtagswahlen, weil so ein bisschen lockt die Macht ja dann doch und dann hechelt man vielleicht doch hinterher und könnte eventuell eine Mehrheit bilden mit oder sich tolerieren lassen von. Und Mélenchon hat von Anfang an gesagt, keinen Fußbreit gegen diese Frau, keinen Fußbreit geben wir preis und definiert sich ja auch selber ganz stark als anti-rechtsextrem, anti-Le Pen. Dass es da inhaltlich ein paar Schnittmengen gibt, ist eine andere Frage. Aber habituell von der Haltung her ist es ganz klar, viel klarer als Sarah Wagenknecht. Das macht die offenkundig noch nach ihrer, wie soll man sagen, Kantigkeit sucht. Und La France Insoumise, und das ist jetzt wieder, vielleicht können wir uns darauf einigen, das ist tatsächlich rührend. Das gibt's, so eine Partei mit so einem Namen, gibt's nur in Frankreich, gibt's nur im Land von Asterix und Obelix.
Ach, Asterix und Obelix, Blume, sie sind echt rührend. Daran sieht man doch wieder ihre und meine Generation. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das schon gar nicht mehr. Wer wäre denn Sarah Wagenknecht bei Asterix und Obelix? Gute Miene?
Gute Miene, die
oder
Frau
Tomatix
des...
der Bade? Oder?
Gute Miene, die Frau des Häuptlings. Nee, ich glaube, sie wäre die Frau des Alten, die Frau von Methuselix. Methuselix hat nämlich wirklich, ja, wirklich auch optisch massive Ähnlichkeit mit Oscar Lafontaine.
Ja, das stimmt.
Mal, wenn man die Krücke mal außen vor lässt. Aber das Schöne ist, die Linke wäre in diesem Bild ja das kleine, unbeugsame gallische Dorf, das von den Römern belagert wird, aber eben nicht erobert werden kann. Und so sieht sich ja La France Insoumise. Und in diesem Bild ist eben die Linke das kleine gallische Dorf, das aber jetzt, muss man sagen, ein bisschen größer geworden ist. Aber ich möchte schließen mit einem Zitat des französischen politischen Übervaters der Nachkriegszeit, Charles de Gaulle, der einmal sagte, wie soll man ein Volk regieren, das 241 Käsesorten hat?
Au revoir, Blume, à la prochaine.
À la prochaine.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
Hast du heute mit dem Wetter gerechnet?
Du meinst erst Sonne und dann Weltuntergang?
Das Wetter macht, was es will. Gut, wenn wenigstens du einen Plan hast. Mit der Wohngebäudeversicherung der Versicherungskammer Bayern. Die bietet besten Schutz auch bei Starkregen und Hochwasser. Gleich informieren. Versicherungskammer Bayern.
Werbung Ende.